Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fernseher, unseres Podcasts der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Mein Name ist Kerstin Groß. Ich darf heute hier die Moderation übernehmen. Und es geht um ein extrem spannendes Thema mit der Frage, wie entwickelt man einen Zukunftsstandort? Die Geschichte des Standortes Mark 517. Ja, 517 ist eine Zahl und es gibt noch jede Menge andere Zahlen, zum Beispiel 13,7 Millionen, 52, 20.000 und 70. Jetzt ist die Frage, was gehört dazu und was verbirgt sich dahinter? Aber genau darüber spreche ich gleich mit unserem heutigen Gast. Das ist Enno Fuchs. Schön, dass du da bist, Enno. Und Enno Fuchs ist Geschäftsführer der Bochum Perspektive 2022 GmbH und hat mit entscheidenden Anteil daran, dass dieser neue Name Mark 517 entstanden ist und hat auch eine Menge zu tun mit, was ist aus diesen Zahlen geworden und was macht man mit so einem Erbe und wie kann sich daraus etwas Neues entwickeln. Das besprechen wir hier heute und zum Einstieg nochmal herzlich willkommen.
Ich freue mich auch, hier zu sein. Danke, dass ich da sein darf, Kerstin.
Wir haben uns irgendwann mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in der Schlange an einem Buffet kennengelernt.
Ist aber schon eine Weile her.
Ist eine Weile her. Ja. Aber jetzt können wir da anknüpfen. Damals ging es um Elektromobilität. Da warst du noch in einer anderen Funktion unterwegs. Aber magst du dich vielleicht erstmal vorstellen? Was machst du? Was macht ihr?
Sehr gerne. Wobei ich gar nicht so gerne über mich spreche, weil ich mich nicht so gerne in den Mittelpunkt stelle. Aber mein Name ist Enno Fuchs. Ich bin 53, verheiratet, habe zwei Kinder. Habe ursprünglich mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Darmstadt und Singapur und habe auch in Asien meinen Berufseinstieg gemacht. Habe die meiste Zeit meines Lebens in der Automobilindustrie verbracht. 10 Jahre im Ausland gearbeitet und bin seit 2014 Geschäftsführer der Bochum Perspektive 2022. Das ist die Gesellschaft, die die ehemaligen Opel-Flächen hier in Bochum entwickelt.
Okay. Als da vor einigen Jahren das endgültige auskam, das war erstmal eine Nummer für Bochum, für die Region. Ich habe ja vorhin die Zahlen genannt. Also da sind 13,7 Millionen Autos vom Band gelaufen. Über 52 Jahre hat dieses Werk, dieses Areal die Stadt Bochum geprägt. Es ist eine unvorstellbar große Fläche. Das hat man dann im Laufe der Entwicklung auch gesehen, wenn man mal einen Blick drauf geschmissen hat. Da haben über 20.000 Menschen gearbeitet und diese 70 Hektar waren plötzlich verfügbar. Wie war das für dich, als du diese Entwicklung mitbekommen hast, dass es ein Ende geben wird?
Also ich glaube, das hat uns erstmal alle emotional schwer getroffen, weil da ganz viele persönliche Schicksale dranhängen und weil natürlich dann vor allen Dingen die Zukunft dann da ist. Was passiert mit mir persönlich und was passiert überhaupt hier auch mit dem Standort, mit der Stadt nach vorne? Das habe ich also stark gemerkt, als ich kam. Es war sehr emotional, die Diskussion. Ich bin ja zum Schließungsprozess hier nach Bochum gekommen. Und habe auch am Anfang festgestellt, dass gar keine große Bereitschaft da war, über die Zukunft zu sprechen, also die Fernsicht dort zu entwickeln, sondern eigentlich im Moment, am Anfang zumindest, an dem Status quo ante festgehalten wurde. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis wir dann auch die Bereitschaft generiert haben, eben über Perspektiven zu sprechen.
Okay, kannst du das an etwas Bestimmten festmachen? Warum ist da festgehalten worden?
Also was? Naja, ich glaube, also ich sage mal aus der Sicht der Mitarbeiter, ist ganz verständlich. Mhm. Ich habe plötzlich Zukunftsängste. Ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht. Das ist gar nicht einfach. Mhm. Und natürlich möchte ich meinen Job möglichst lange halten. Das merkt man ja in Zeiten wie Corona im Moment ganz besonders auch. Man sagt, wie geht's denn überhaupt weiter? Und immer wenn da Unsicherheit ist, dann ist es da auch Angst da. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, sag mal, vielleicht eher institutionell bedingt. Die Politik, auch die Granden hier der Stadt Bochum, die natürlich sagen, wir müssen für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen kämpfen. Oder auch die IHK, euer alter Hauptgeschäftsführer, der relativ laut in dem Prozess hier mal Stellung bezogen hat. Aber wir haben insgesamt über 70, wie sagt man so schön, Stakeholder gehabt. Das ging von den Arbeitnehmervertretern über die Arbeitgebervertreter, über die Kirchen, über die verschiedenen Gemeinden. Das hat ja nicht nur Bochum mit seinen Einwohnern getroffen, viele sind ja auch Pendler gewesen. Und alle hatten eine Meinung dazu und die haben sie relativ laut kundgetan.
Okay, das hört sich nach einer spannenden Situation an. Also über 70 Stakeholder ist ja für einen Entwicklungsprozess, also gemeinsam ein neues Ziel zu finden, zu entwickeln und diese Stakeholder dahinter zu versammeln, um da auch Stärke reinzukriegen. Das hört sich nach easy an.
War nicht so, wie du das sagst. War also nicht so ganz einfach, dort einen gemeinsamen Punkt zu kriegen. Wir hatten das Glück, und da hat auch das Land ein bisschen mitgeholfen, dass wir gesagt haben, wir versuchen uns alle auf einen Prozess zu einigen, wie man denn dieses gemeinsame Ziel, die Vision dessen, was man dort entwickeln will, dann auch zusammenbinden. Und das war ein sogenannter Werkstattprozess, den wir in verschiedenen Stufen gemacht haben. Und wir haben im Rahmen dieses Prozesses mit allen 70 Interessengruppen gesprochen und dann auch viele in vor Ort Workshops, wie man so schön sagt, dann beteiligt. Und daraus ist dann ein Substrat entstanden. Dieses Substrat ist das, was wir als Grundlage für den Entwicklungsprozess haben und der eigentlich heute immer noch gültig ist, was im Kern sagt, wir wollen ein Industrie- und Gewerbegebiet erhalten. Mhm. Im Umkehrschluss eben kein Wohnungsbau, keinen großen Einzelhandel und viele andere Dinge, die man auch noch hätte machen können, bis hin zum Sportplatz eben nicht, sondern es soll in seiner Kernfunktionalität auch für die Stadt Bochum, aber die Fläche hat ja eine regionale Bedeutung, erhalten bleiben.
Okay. Wie ist das in so einem Werkstattprozess? Also magst du das mal erzählen, wie da auch Stimmungen sind? Also ich stelle mir das wirklich schwierig vor, wenn man hat ja manchmal Gefühl auch für Stimmungen. Also man merkt das ja, wie so die Raumtemperatur sinkt oder steigt bei bestimmten Themen. Wie ist das auch mit Widerstand umzugehen in so einem Prozess?
Das ist gar nicht einfach. Ich glaube, alle hatten das Allerbeste im Sinn, als sie ihre Äußerungen oder ihre Positionen da eingebracht haben. Mhm. Aber wenn Positionen so diametral unterschiedlich sind, ist es natürlich schwierig, irgendwie einen Konsens zu finden. Ich erinnere mich an viele Gespräche, wie du das sagst, wo dann am Anfang die Stimmung sehr, sehr frostig war am Anfang. Und ein paar Dinge, glaube ich, wenn ich mal Memoiren schreiben sollte, bleiben mir auch im Kopf, unter anderem die Kirchenvertreter bis hin zum Ruhrbischof, mit denen wir gesprochen haben. Das waren schon ganz spezielle Erfahrungen, die man macht. Und dann muss man eben mit all dem Input, wie man so schön sagt, dann irgendwie umgehen und das versuchen zusammenzubringen. Und da ist, glaube ich, viel Moderationsleistung notwendig. Und die haben wir dann nicht nur wir selber, sondern eben auch mit den Kollegen. Damals hat NRW Urban uns auch mitgeholfen, dann auf einen Punkt gebracht. Und daraus ist dann dieser Plan für die Entwicklung entstanden.
Okay. Ja, hört sich nach. Du hast gerade das Wort Memoiren in den Mund genommen. Ich bin sehr gespannt. Also zumindest dieser erste Einstieg zeigt ja schon, dass es unglaublich viele Facetten, Ebenen, Gesprächskreise gegeben hat. Gerade Corona bietet uns ja auch die, es bietet uns eine Chance. Ich wollte eigentlich sagen, aus jeder Krise erwächst eine Chance. Und würdest du sagen, das war eine Krisensituation?
Ich glaube, das war sogar für viele eine existenzielle Krise. Mhm. Und damit ist natürlich die Veränderungsnotwendigkeit viel klarer. Mhm. Aber dass das auch eine Chance, jede Veränderung auch eine Chance ist, das ist, glaube ich, für viele am Anfang nicht so ganz ersichtlich. Und es gehört ja viel Mut dazu, sich in diesen Veränderungsprozess reinzugeben. Mhm. Und wir sagen im Nachhinein, jetzt nachdem wir fünf, sechs Jahre in der Entwicklung drin sind, da haben wir, glaube ich, viel erreicht, auch wenn es erst ein Zwischenergebnis ist. Und es war wirklich eine Chance, aber das ist natürlich am Anfang nicht klar. Mhm. Wird es ein Erfolg oder wird es ein Misserfolg? Und da ist viel Schweiß, Blut, harte Arbeit notwendig, sage ich immer, damit man da überhaupt hinkommt. Und ich finde das toll, dass sich alle Beteiligten auf diesen Prozess eingelassen haben, dann irgendwann gesagt haben, wir lassen die Vergangenheit, nachdem klar war, die Schließung ist nicht mehr abwendbar, wir lassen die Vergangenheit hinter uns. Jetzt konzentrieren wir uns ausschließlich auf den Blick nach vorne und stecken unsere komplette Energie da rein, was Gutes draus zu machen.
Ja, super Stichwort. Verlassen, ne, den Punkt oder machen einen Schlussstrich. Es gibt eine Zielparole für das Areal. Mhm. Wissenschaft schafft Wirtschaft.
Wissenschaft, Wirtschaft, genau, ja.
Wissen schafft Wirtschaft. Genau, nicht Wissenschaft schafft Wirtschaft. Also Wissen schafft Wirtschaft. Was bedeutet das?
Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen Eulen nach Athen getragen, aber wir in Deutschland sind in der Zwischenzeit uns klar, dass wir in dem globalen Wettbewerb nur wettbewerbsfähig bleiben, wenn wir immer wieder Innovationen kreieren. Und die also über Preiswettbewerb oder andere werden wir mittelfristig nicht in diesem harten Wettbewerbsumfeld erfolgreich sein. Also brauchen wir die Innovation, und die Innovation, dafür steht Wissen, ja, die natürlich, ich sag mal, sowohl von klassischen Instituten, wir denken sofort hier in Bochum und in der Region natürlich an die großen Universitäten, die Uni Bochum oder auch die anderen, generiert werden, aber auch in vielen Fällen durch privatwirtschaftliche Innovationen. Jede Forschungs- und Entwicklungseinheit eines Unternehmens ist darauf ausgelegt, Innovationen zu generieren. Und die müssen wir halt bündeln oder so zusammenbringen, dass daraus dann Wirtschaft, also Produkte, Dienstleistungen wirklich entstehen kann. Und das ist das Credo, was wir da haben. Wir wollen beides auf einer Fläche möglichst nah zueinander bringen, damit, es gibt so einen englischen Spruch, der heißt, you don't know what you don't know. Also man weiß nicht so genau, was man nicht weiß, und diese Innovationen sind in vielen Fällen ja gar nicht bekannt. Und deswegen ist es wichtig, da auch eine räumliche Nähe zu schaffen, um eben diesen Austausch, diesen Transfer, der da notwendig ist zwischen dem Wissen und denen, die das dann zu Produkten oder Dienstleistungen machen, herstellen zu können.
Mhm. Es ist ein ganz spannendes Thema und eine ganz spannende Zielparole. Wenn ich mir vorstelle, in welchem Zustand die Fläche war, weiß ich, dass da Bunkeranlagen auf der Fläche waren, dass da riesengroße Hallengebäude drauf standen. Da braucht man extrem viel Vorstellungskraft. Also man guckt auf dieses, das ist es, und entwickelt eine Zielperspektive, und dann fragt man sich, wie passt das in den Raum, der da ist? Also Raum entwickelt sich auch, und ihr habt ja zwei eigentlich parallel laufende Entwicklungsverfahren gehabt. Das eine ist die Flächenaufbereitung gewesen, und das andere ist gleichzeitig aber auch, ja, neue Nutzung zu finden. Also wie gehe ich in die Akquise für einen alten Automobilstandort oder einen ehemaligen Automobilstandort? Also die eine Frage, die mich interessiert, ist, wie seid ihr an die Flächenentwicklung drangegangen? Was ist da alles passiert in den letzten Jahren? Und die zweite Frage ist, was habt ihr noch getan? Also wie seid ihr an, ja, Unternehmen, an Nutzung herangetreten, um die dafür zu begeistern, dass dieser Standort der richtige ist?
Ich möchte einen Punkt nochmal wiederholen, den du gerade gesagt hast. Es braucht ganz viel Vorstellungskraft, um diesen Endpunkt der Entwicklung da erstmal überhaupt ins Auge zu kriegen. Und auf die technische Entwicklung, wenn ich das so sagen darf, also diese Konversion bezogen, ist es sogar so, dass man erstmal einen Rückschritt machen muss. Da stehen Gebäude, die aber nicht mehr nachnutzbar sind. Also dort geht man erstmal in einen Rückbauprozess und denkt, wow, ich entferne mich viel mehr von dem Ziel, als ich das dachte. Ich muss ja erstmal zurück und dann wieder nach vorne. Also in gerade bergbaulich genutzten Flächen ist es so, dass man, ich sage das immer ein bisschen salopp, manchmal sich bis zur Nähe des Erdmittelpunkts graben muss, bevor man diese ganzen Sanierungsaufgaben, die dann entstehen, wieder im Griff hat, um dann nach vorne zu gehen. Also es ist ein sehr komplexer Prozess, viele technische Herausforderungen, die uns am Tagesgeschäft beschäftigen. Klassisches Baugeschäft. Jeder, der mal zu Hause gebaut hat, weiß, dass das nicht immer so eine ganz einfache Branche auch ist. Und das haben wir aber ganz gut im Griff. Wir haben ein tolles Team, das da dran arbeitet. Und da kommen wir gut voran. Das ist die eine Seite. Und
darf ich kurz fragen, wie viele Leute seid ihr im Team? Also wie viele Menschen arbeiten bei der Perspektive?
Gar nicht mal so viele. Wir haben ein sehr, technisch würde man sagen, interessantes Geschäftsmodell. Okay. Ich würde es immer so beschreiben, dass wir Orchester, wenn man sich so ein Orchester vorstellt, dann sind wir die Teildirigenten, die Bläser, die Streicher und sonst irgendwas dirigieren. Aber die Bläser und die Streicher, die kaufen wir ein. Die heißen bei uns dann Fachplaner, Gutachter, Bauunternehmen oder wie immer. Mhm. Sodass wir mit einem Team von etwa 25 Leuten, mit Kollegen und Kolleginnen, diese ganze Aufgabe wuppen.
Mhm. Wow.
Nicht so groß.
Okay. Ja. Hört sich nach, ihr habt ordentlich zu tun den ganzen Tag.
Genau, ähnlich wie wir das mit diesem Moderationsprozess. Also wir müssen halt gucken, dass das Ganze zusammenpasst. Also wir sind der Klebstoff in diesem System da drin, dass das alles auch an das Ergebnis rauskommt, was wir dann da brauchen.
Mhm, genau. Jetzt habe ich dich unterbrochen und du warst schon dabei, die zweite Frage zu beantworten. Das eine ist die Fläche, also Rückschritt, Rückbau. Plötzlich liegen diese 70 Hektar vor einem Plan.
Genau. Und was machen wir jetzt damit?
Und was machen wir jetzt damit? Und wen und wie begeistern wir Unternehmen von dieser Idee, dass Wissen Wirtschaft schafft?
Ich glaube, bevor man jemanden begeistern kann, muss man erstmal so ein bisschen eine Vorstellung haben, was da geht. Mhm. Und wir haben da ein bisschen Wissenschaft auch reingelegt. Wir haben uns auch Berater geholt und haben Industriebranchenanalysen gemacht. Wir haben 23 Branchen analysiert, weil man ja, ich sag mal, ein bisschen technisch salopp, nur dann ein neues Stück Land braucht, wenn man wächst als Unternehmen oder als Branche. Und zwar Wachstumsraten, die so Pi mal Daumen so mindestens 3 oder wahrscheinlich sogar 5% per annum ausmachen. Mhm. Weil viel, über gewisse, ich sag mal, Synergien muss ich so und so bringen. Also wenn ich diese 5% hinter mir lasse dann, und das über mehrere Jahre, dann komme ich irgendwann in Phasen rein, dass ich sage, oh, ich brauche mehr Mitarbeiter, ich brauche mehr Land vielleicht oder Neues in einem neuen Standort und erst dann kommt das da rein. So, und da haben wir uns angeguckt, damals aus dem Blick 2013, 2014, was da geht. Und das waren in erster Linie drei Branchen. Das war die klassische Säule der deutschen Wirtschaft, Maschinenanlagenbau. Es war die Gesundheitswirtschaft mit dem Fokus auf Apparatebau und Prothetik und es war die Logistik. Das waren die drei, die damals diese Wachstumsbranchen hatten. Das war die Zeit, als dieser ganze Hype um erneuerbare Energien, Windräder und so weiter, das schon etwas abgeflacht war. Auch das Thema Elektromobilität, ich hatte da so ein umfassendes Halbwissen, war eigentlich noch nicht so weit, dass man diese Wachstumsraten erwarten konnte, zeitnah. Mhm. Das wären also alles so Luftschlösser gewesen, wo man sagte, mal gucken, ob das in 10 Jahren so weit war. Wir wollten aber bewusst eine Entwicklung hinlegen, wenn ich das so salopp sagen darf, die schnell geht. Damit wir eben auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Perspektiven zeitnah bieten können. Das klappt nie immer so ganz, weil ich ja eben gerade sagte, es gibt so eine Rückbaukomplexität oder Komplikation. Da ist immer leider so ein bisschen Zeitloch, aber möglichst schnell eben. Zeit war eines der wichtigsten Ziele, also im Sinne von Schnelligkeit. Mhm. Ja, so.
Und in dem Prozess, also da gab es ja relativ schnell die Botschaft, es gibt den ersten sogenannten Ankermieter. Ne, für so eine neue Fläche brauche ich immer den einen Kern. Und das ist DHL gewesen.
Der ausgerechnet aus dieser sehr emotionalen, einer der drei zwar Kandidatenbranchen, aber ausgerechnet in dieser sehr emotionalen Branche der Logistik kam. Mhm. Und wir haben dann relativ lange auch, also erst emotional, dann aber auch sehr sachlich diskutiert, ob man das überhaupt möchte oder nicht. Aber im Endeffekt muss man, glaube ich, eins sagen, die Arbeitsplatzdichten, die diese Ansiedlung bringt, ist sogar höher als das, was Opel zum Schluss hatte. Mhm. Eine Industrie, die sehr, sehr stark automatisiert. Wir haben ja tausende von zum Beispiel Schweißrobotern daraus genommen. Die hat eben dann doch nur noch relativ geringe Arbeitsplatzdichten. Und das hat DHL auch geliefert. Und ich glaube, der wichtigste Aspekt ist, wir brauchten eine Ankeransiedlung. Bei so einer großen Fläche, wir reden ja immerhin von fast 700.000 Quadratmetern, die wir da haben, und das ist in allem Respekt gemeint, hilft es nicht, wenn man einen Mittelständler, der vielleicht 5.000 Quadratmeter Maschinenanlagenbau braucht, vielleicht mal 10.000 Quadratmeter nimmt, weil die Kosten, die mit der Erstansiedlung verbunden sind, so exorbitant sind, und man sagt, man braucht da mal so einen, der irgendwo einen Fixpunkt darstellt. Mhm. Und das haben wir mit DHL Deutsche Post hingekriegt, das war eine, wie du sagst, relativ früh jemand, der bereit war, sich diesem Wagnis, damals war es noch ein Wagnis, weil ja nicht so ganz klar war, wird denn das wirklich was oder bin ich da allein auf weiter Flur? Mhm. Und da haben wir dann schon im Jahr 2015 dann Verträge gehabt und gesagt, ihr kommt. Und das hat den kompletten Vermarktungsprozess, kann ich heute rückwirkend sagen, auch verändert. Mhm. Mit solchen großen Unternehmen, die bundesweite oder sogar internationale Aufmerksamkeit generieren, hatten wir dann viele, die sagten, wenn die da sind, dann ist das vielleicht für mich auch interessant. Mhm. Und riefen dann und sagten, Fuchs, kannst du mal erzählen, was die da machen und ob das vielleicht für mich in einer Lieferkette, wo ich dann vielleicht so und so über DHL gewisse Auslieferungen mache, für mich interessant sein könnte. Mhm. Also es hat den ganzen Prozess auch der Vermarktung dann verändert.
Okay, also ist es tatsächlich so, dass, ich sag mal, ein Unternehmen, das sich überlegt hat für sich, ich brauche mehr Raum, ich brauche mehr Fläche, ich brauche eine andere Fläche. Ich bin ja eine alte Raumplanerin, das Thema Lage, 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 ne? Und dann auch noch Logistik. Du hast jetzt gerade gesagt, die haben bei dir angerufen. Ist es tatsächlich so, dass diese Strahlkraft, dieses Projekt, das so schnell an Fahrt aufgenommen hat, dass das in der Immobilienbranche bekannt war? Also dass auch Immobilienprojektentwickler, die dann jeweils ihre Kunden mitbringen, wussten, dass ihr da seid und sind auf euch zugegangen? Oder habt ihr euch klassischerweise viel auf Immobilienmessen, auf Fachmessen rumgetrieben und habt da richtig Akquise betrieben?
Also wir hatten natürlich erst mal diese Phase, wo wir leider die negative Aufmerksamkeit hatten. Nämlich es hat ja parallel den Schließungsprozess gegeben, der bis Dezember 2014 anhielt. Erst dann lief ja das letzte Auto vom Band. Und parallel dazu hatten wir schon eine Gesellschaft gegründet, die sich für die Nachnutzung Gedanken machte, vorbereitende Arbeiten machte, unter anderem auch Förderanträge schrieb und so weiter. Und da gab es also eine gewisse zeitliche Überlappung. Und trotzdem waren wir immer noch in den Medien. Es gab eine Zeit, wo wir jeden Abend, also wir im Sinne von Opel, einer der beiden Gesellschafter, die Primetime News um 7:45 gefüllt haben und sagt, da geht was zurück. Also da gab es viele, die natürlich dann sagten, okay, da scheint irgendwas zu passieren, da wird was frei. So. Das ist so die eine Phase und dann hatten wir die Phase, und da haben wir immer noch von dem ehemaligen oder von dem Opelwerk gesprochen. Ehemalig noch nicht damals, aber von dem Opelwerk. Und dann hieß es irgendwann ehemaliges Opelwerk. Und dann haben wir angefangen gesagt, also mit ehemalig und Blick nach hinten kann man aber auch keine vernünftige Vermarktung machen. Und da kam dann, du hast ja eben die verschiedenen Zahlen in der Einleitung genannt, kam dann unsere Zahl rein, die heißt nämlich Mark 51 gerade 7 oder 51,7 wird das nennen. Wie gesagt, wir müssen dem Kind einen neuen Namen geben. Wir müssen einen Namen geben, der aber auch international funktioniert und sowohl den lokalen Kontext hat, nämlich Grafen von der Mark, die Bochum das Stadtrecht gegeben haben, der Märkische Kreis, den wir hier drumherum haben. Mark im Sinne von dem Erkennungszeichen, also sowohl die Währung, die wir hatten, als auch die, der internationale Begriff der, der Marke und dann mit einem internationalen, völlig, ich sag mal, Austausch, also erkennbaren Begriff 51,7, das ist nämlich der Breiten- der Längengrad, den wir hier haben. So, und das wurde dann der Name des Geländes, Mark 51,7. Damit haben wir dann aktiv, jetzt zurück zu der neuen Phase, wie kriegt man denn Aufmerksamkeit? Den haben wir uns erstmal schützen lassen in 22 Ländern und haben dann eigene Webseiten in den Ländern geschaltet und haben dann, sind dann getingelt. Und zwar nicht nur national getingelt, also es gibt ja große Immobilien- und Real Estate-Messen in Europa, in München und auch in Cannes, sondern wir sind durch die Lande, im wahrsten Sinne des Wortes durch die Lande gezogen. Wir waren in damals unter anderem in der Türkei, wir waren in den USA, wir haben in China einen Versuch gemacht, um Menschen auf uns aufmerksam zu machen. Und vor allen Dingen auf das aufmerksam zu machen, was Bochum denn kann. Denn man muss ganz klar sagen, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, Bochum war nicht auf dem oberen Rang der, des Interesses.
Ja. Der Investoren, der Investoren in der A-Listenliga, genau. Okay. Ja. Ja, spannend. Und es ist ja auch schon eine Menge passiert. Also ihr habt ja unabhängig von diesem ersten Anker-Erfolg, der, wie du sagtest, auch viel Drive reingebracht hat, ist ja inzwischen einiges passiert. Also die Volkswagen Infotainment, Bosch E-Script, die RUB ist dabei mit CES, dann noch das Max-Planck-Institut mit Cybersicherheit. Also wenn ich diese Namen höre, vor allen Dingen CES, Forschungszentrum für das Engineering Smarter Produkt- und Service-Systeme, da denke ich mir so, wow. Also die haben sich eine Leitvorstellung gegeben, haben da was drüber geschrieben. Das heißt, Wissen schafft Wirtschaft und das ist passiert. Und auch mit DHL, das muss man auch sagen, ja, es ist ein schwieriges Thema mit der Logistik, aber es ist auch eine Querschnittsbranche, die einfach ganz viel Dienstleistungen und unterschiedliche Branchen miteinander verbindet. Also ne, aus der Logistik kommt häufig der Spruch, ohne Logistik ist alles nichts. Also das geht nicht ohne. Es ist nicht schön, ne? Es ist manchmal auch belastend, aber es gehört dazu. Und insofern habt ihr da ja, da ist irgendwie was Rundes entstanden. Und das ist echt, das ist toll zu sehen. Und mit jeder Ansiedlung mehr dann einfach auch mehr Sicherheit wahrscheinlich gekommen ist.
Also ich glaube, wo das Team vielleicht auch mit am stolzen ist, dass man sagt, wir hatten mal einen Plan und der Plan ist im Kern aufgegangen. Also wir hatten in diesem Plan, dieser Vision, die da auch dahinter steckte, drei Bestandteile, die für die Ansiedlung dieses Geländes kommen sollten. Das war klassische Industrie, es war Gewerbeflächen und es war das, was wir technologieaffine Ansiedlung nennen. Und da ist in erster Linie diese Forschungsbauten mit drin. Da haben wir am längsten gebraucht, um jemanden zu begeistern, sage ich ganz offen. Wir hatten das Glück, dass die Uni Bochum bei der Einwerbung ihrer Exzellenzinitiativen so erfolgreich war und deswegen wächst und deswegen Flächen brauchte und dann irgendwann so weit war, zu sagen, wir stellen uns neu auf, wir sprechen von diesem magischen Dreieck, dem klassischen Unicampus, die Innenstadt, die so Bildung für alle machen soll, aber eben auch diesen Ingenieur- und naturwissenschaftlichen Bereich. Und der soll auf Mark 517. Und so haben wir dann die ersten Ansiedlungen. Es sind ja in der Zwischenzeit mehrere Institute, neu gebaut, aber auch welche, die expandieren, bei uns gelandet. Und sind wir sehr stolz drauf. Aber auf den anderen Aspekt nochmal eingehen, den du gerade gesagt hast. Es ist, glaube ich, wichtig. Also es gibt viele, die sagen, wenn man so eine Ansiedlung hat, dann denken wir sofort an die Spitzenarbeitsplätze. Das, was man so neudeutsch White Collar nennt und dann vielleicht sogar noch Spitzenforschung. Die Realität ist, wir brauchen Arbeitsplätze über das gesamte Arbeitsmarktspektrum. Angefangen von angelernter Arbeit bis eben zu diesen Arbeitsplätzen, die vielleicht einen Beschäftigungsmultiplikator-Effekt haben. So, und genau das wollten wir. Und deswegen ist es absolut aus meiner Sicht nach wie vor sinnvoll, dass wir angelernte Arbeit zum Beispiel in einem Paketzentrum haben, bis hin eben zu den Spitzenforschern, egal ob das jetzt die private Spitzenforschung bei Bosch oder der Tochter von Bosch, Escriptitas ist, oder bei VW, oder eben der öffentlich-rechtlichen Forschung, wie wir das im Rahmen der Ruhr-Uni haben. Da gibt es unter anderem ja ein Institut, was sich CES nennt, das ist so ein deutsch-englischer Kauderwelsch, Zentrum für Engineered Smarter Product und Produktsysteme. Da geht es im weitesten Sinne um Industrie 4.0, um die Robotik und andere Dinge. Und was ich noch spannender finde, was noch kommt, ein Institut, das Think, wie Englisch denken heißt, wo es um Neuronforschung geht. Und im Endeffekt kann man sagen, im weitesten Sinne irgendwann um die Mensch-Maschine-Interaktion sagen, ich denke, also bin ich, heute kennen wir das alles, wir drücken mit dem Finger auf den berührungssensitiven Bildschirm oder es gibt schon Gestensteuerung, aber das nächste ist eben, ich denke und damit gebe ich die Befehle an die Maschine weiter. Das finde ich extrem spannend. Also wir haben dort auch, wenn man nochmal nach vorne guckt, und ich sagte ja vorhin, Wissen schafft Wirtschaft, Bereiche, die wahrscheinlich aber erst in 5 oder 10 Jahren Wirtschaft schaffen werden, aber wo heute die Grundlagenforschung stattfindet.
Also super, es hört sich nach einem Mix an, es hört sich nach wirklich einer Erfolgsgeschichte an. Gibt es auch Fuck-ups, die euch passiert sind?
Ja, ich sag mal, sowohl intern als auch extern. Also wir hatten, fangen wir mit den externen an, wir hatten ein paar, wo wir Verträge geschrieben haben und uns dann wirtschaftliche Lage in einer Branche oder auch bei dem Unternehmen das um die Ohren fliegen lassen hat. Also wir mussten 3 schon unterschriebene Verträge nochmal wieder neu generieren. Da haben wir mehrere Anläufe, also einen zweiten Anlauf gebraucht zumindest. Und natürlich haben wir auch intern nicht immer alles richtig gemacht. Wir lernen auch jeden Tag dazu. Und das ist ein extrem komplexes Projekt, egal ob es jetzt die Bauseite oder auch die Vermarktungsseite ist. Also definitiv sind wir nicht perfekt.
Also, gibt es auch ein Kapitel in den Memoiren, wo es darauf geht, was waren die Learnings aus diesem riesen komplexen Projekt?
Ja, definitiv. Aber ich glaube, also wenn ich die Essenz rausnehme und sage, das, was definitiv uns auf Kurs gehalten hat, waren 2 Dinge. Das eine, dass wir uns relativ viel Zeit am Anfang, wir haben ja angefangen mit diesem Prozess, der verschiedene Interessengruppen irgendwie versucht hat zusammenzubringen, dass wir es geschafft haben, alle Stakeholder, wie man das so schön sagt, aber vor allen Dingen die beiden Gesellschafter, die diese Gesellschaft hat, das ist auf der einen Seite die Stadt Bochum mit 51% und die Opel Automobile GmbH mit 49%, dass man sich viel Zeit genommen hat, dort auf einen Punkt zu einigen und zu sagen, das wollen wir. Und das ist stabil, im Kern stabil. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, und ich bin ganz offen nicht immer ein sehr geduldiger Mensch, ich würde das immer gern viel schneller hinkriegen, aber wir haben uns damals dafür etwa 14, 15 Monate Zeit genommen und das hat sich über die Jahre hinweg als wirklich bleibend erwiesen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist eben, dass wir sagten, wir hatten einen Plan und eine Vision. An der haben wir festgehalten, auch in guten wie in schlechten Zeiten. Und sind trotzdem in der Lage, wir sind in der Lage, auf Basis dieses Planes auch zu liefern.
Okay. Jetzt ist 2022 ja nicht mehr so weit weg. Frage 1, ist Mark 517 voll?
Nee, aber auf dem Weg dahin, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Wo kommt denn Bochum Perspektive 2022 her? Das war in erster Linie dieser Konstellation geschuldet, dass sich 2 Gesellschaften zusammengehen und der eine Gesellschaft, der ja sein Kerngeschäft nicht in der Flächenentwicklung oder in dem Real Estate Markt sieht, sondern Früher hatte man gesagt, Automobilhersteller ist, heute sagen wir Mobility Provider, also Mobilitätsdienstleistungen bietet. Und der sagte dann, ich bin bereit, 10 Jahre zu mitzuarbeiten, aber dann müsst ihr das auch ohne uns hinkriegen. Daher kam diese, weil diese Schließung Ende 2012 oder die Schließungsabsicht Ende 2012 bekannt gegeben wurde, da kam diese 2022 her. Es war damals aber eigentlich, keiner hatte auch nur annähernd die Illusion, dass es 2022 komplett konvertiert im Sinne der technischen Konversion ist und dass da jede Fläche voll ist. Jetzt haben wir die Chance, da zumindest ganz nah dran zu kommen, ja, in dem Zeitraum. Das kommt zurück zu dem Thema Schnelligkeit, weil wir doch viele Dinge schneller hingekriegt haben, als was uns selbst vielleicht zugetraut haben oder anderen uns das zugetraut haben. Aber klar ist, wir haben heute auch schon Verträge unterschrieben. Ich habe gerade von den universitären Ansiedlungen geschrieben, die erst in 2024 oder teilweise sogar noch später ihren Betrieb aufnehmen. Mhm. Haben wir heute einen Vertrag, ist zwar vermarktet, aber noch nicht in Betrieb. So. Und das ist immer diese Diskrepanz, die man in diesem Geschäft hat, wo dann teilweise relativ lange Zeiträume zwischen Entscheidung, Investition und Bezug dann da liegen. Mhm. Ja.
Okay. Wird die Gesellschaft denn abgewickelt? Also wird es ein Ende für dieses Konstrukt geben dann in 2022? Und wenn ja, wie soll es weitergehen?
Das kann ich nicht 100% sagen. Also ich glaube, der eine Gesellschafter wird ausscheiden. Dann hat die Stadt Bochum ja das Heft des Handels in Hand. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man erkennt, dass es über die Opel-Konversionsflächen Bedarf gibt, auch in Zukunft, denn auch Wirtschaft ist im Wandel, immer mal wieder das ein oder andere, vor allen Dingen komplexe Entwicklungsprojekte in die Hand zu nehmen, und dass man deswegen die Plattform erhält, mhm, und dann sich vielleicht auch noch um andere Teilflächen kümmert.
Okay. Ja.
Und wie gesagt, so ganz fertig sind wir ja auch mit Mark 51.7 in 2022 noch nicht.
Okay. Und wie sieht deine persönliche Entwicklung aus? Also du bist ja einer der Partner sozusagen, die ausscheiden. Was passiert mit dir?
Ja, das ist jetzt aber wirklich eine ganz persönliche Antwort. Ich bin auf dem Sprung, das sage ich, das ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Ich habe hier in Bochum in der Zwischenzeit 8 Jahre verbracht. Das ist die mit Abstand längste berufliche Etappe, die ich je hatte. Mhm. Habe mich jetzt aber, weil ich ein Angebot gekriegt habe, was ich nicht ablehnen konnte, entschieden, eigentlich dasselbe, was ich aktuell mache, aber für eine andere Stadt zu machen. Ich werde Anfang nächsten Jahres nach Münster gehen, werde dort Chef der Wirtschaftsförderung in Münster-Westfalen freue mich deswegen, die Aufgabe hier Spaß gemacht hat und ich da, glaube aber auch sagen zu dürfen, ein bestelltes Feld hinterlasse. Es führt mich zurück zu meinen Wurzeln, weil nämlich in Münster-Westfalen diese Batteriezellenforschungsfabrik gerade entsteht und ich damit wieder eine Tätigkeit, auch Teiltätigkeit übernehme, die mich wieder zurück zu einem Elektromobilisten macht.
Okay. Herzlichen Glückwunsch dazu und toi, toi, toi. Also toll. Und ich freue mich aber auch ein bisschen für die Region, dass wir es geschafft haben, die längste Station deiner beruflichen Tätigkeit hier abzubilden. Es liegt vielleicht auch ein bisschen an den Menschen und an der Konstellation, die du da hattest.
Nein, also ich meine, definitiv. Und ich glaube, viel wichtiger ist, es kommt ja hier nicht auf Individuen an. Wir haben ein ganz, ganz tolles Team bei der Bochum Perspektive die wuppen das auch. Und den Chef. Ich glaube, ähnlich wie ihr das jetzt vielleicht auch bei der IHK in den letzten Jahren festgestellt habt, früher war das so fokussiert auf eine stark hierarchische Organisation. Wenn man das richtig aufstellt, dann ist es die Hauptaufgabe eines Chefs oder einer Chefin, dem Erfolg nicht im Weg zu stehen. Mhm. Und deswegen trete ich dann jetzt gerne zur Seite, damit das auch ohne mich dann weiter nach vorne da gehen kann.
Das hört sich sehr schön an. Zum Abschluss würde ich dir gerne die Frage stellen, stell dir vor, das Wunder ist geschehen. Heute Nacht ist eine Fee gekommen, hat sich auf dein Kissen gesetzt, hat einmal mit ihrem Zauberstab, ne, so ein bisschen Glitzerstaub über dir verteilt. Und das Wunder ist geschehen, du wirst morgen früh wach und Mark 51.7 ist fertig. Wie ist es dann da? Wie ist es da zu arbeiten? Und was für ein Spirit wird auf dieser Fläche sein?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, wir erkennen ja, dass sich Arbeitswelten ändern. Also vor Corona war das noch ein bisschen deutlicher, wo man plötzlich merkte, dass auch die Millennials und andere Anforderungen an Arbeitgeber stellen und sagen, ich bin da nicht, um von 9 bis 5 zu mal lochen, sondern ich brauche Inspiration, ich brauche Purpose, wie man so schön sagt bei der Arbeit. Und vor allen Dingen brauche ich ein Arbeitsumfeld, was mir Spaß macht. Und das wird Mark 51.7, glaube ich, in ganz besonderer Form liefern, weil wir auch bei der Konversion jetzt den Fokus auf hohe Qualität, also da ist viel Grünfläche dabei. Ich bin in der Lage, in der Grünfläche auch meine Arbeit, weil da dann WLAN liegt und andere Dinge, zu machen. Wir versuchen, die wichtigen Aspekte wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz durch besondere Energiekonzepte zum Beispiel. Also wir versuchen 2/3 der gesamten Energieerzeugung über Erneuerbare, bei uns sind das dann vor allem Geothermie, zu machen. Also viele Dinge, wo man sagt, das ist angelegt, dass es in den nächsten 30 bis 50 Jahren nach vorne immer noch so stabil laufen kann. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und dann ist der zweite Blick natürlich auf die Branchen und auf das, was da passiert, also was dort für Wertschöpfung ist. Und wir haben es ja eben schon angerissen. Es wird ein breites Spektrum an Industrie dort geben, unter anderem, den haben wir noch gar nicht genannt, den weltgrößten Bremsenhersteller Non-Automotive, Faiveley, oder die gehört zur Wabtec-Gruppe. Also die vielleicht gar nicht mal so bekannt sind wie Bosch oder VW, aber genauso absolute Weltmarktführer sind in dem Bereich, den sie da machen, bis in eben zu den Dienstleistungen. Und das macht das Ganze aus meiner Sicht sehr krisenresistent. Und das war das eben, was wir bei diesen Mono-Ansiedlungen hatten. Die gehen für eine ganze Weile gut, aber irgendwann kommt dann vielleicht der Konjunkturabschwung und dann sind die plötzlich weg und dann bleiben da Riesenlücken. Und durch diese Heterogenität, die wir auf der Fläche haben, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir für die kommenden Krisen, sollte da nochmal irgendwas wie SARS nochmal um die Ecke kommen oder andere Dinge, gut gewappnet sind. Also auf deine Frage hin, eine tolle Arbeitsumgebung mit vielen extrem attraktiven Arbeitgebern und die sind dann here to stay, wie man dann das so schön sagt.
Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Ein schönes Schlusswort und eine schöne Vision und teilweise umgesetzte Vision schon. Ich würde dir gerne noch eine halbe Stunde länger oder eine Stunde länger zuhören, weil ich das wirklich spannend finde aus dieser Erfahrung heraus, das, was du gesagt hast, auch von der Stimmung und so. Leider sind wir am Ende dieser Folge. Wir sind gestartet mit dem Blick zurück und sind als Fernseher jetzt mit dieser Vision und mit dem Wissen, dass hier in Bochum und in der Region ein Zukunftsstandort entstanden ist, den ihr über die Bochum-Perspektive wirklich maßgeblich mitgestaltet habt. Vielen Dank dafür, vielen Dank für dein Herzblut, was du hier gelassen hast und was dazu geführt hat, dass es eine Erfolgsgeschichte wird mit allen Partnern, die zusammen da sind. Ja, das war es wieder vom Podcast Fernseher. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie uns und liken Sie uns und schicken Sie uns Ihre Kommentare in allen sozialen Medien, über Facebook, über LinkedIn, über Instagram, Xing. Mehr fällt mir gerade nicht ein, aber überall, wo Sie wollen, können Sie uns finden und gerne auch natürlich auf netzen.de. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben und bleiben Sie gesund.
Dankeschön.